Ja, hallo Gopal, grüß dich. Schön, dich mal wieder zu interviewen.
Hallo.
Ja, wir haben diesmal als Thema mein Lieblingsthema innerer und äußerer Frieden. Und zu dem Thema interviewe ich dich jetzt und fangen wir mit dem inneren Frieden an. Was heißt für dich innerer Frieden?
Also im Prinzip, für mich heißt es eigentlich das, was eigentlich schon da ist dauernd. Also im Prinzip das, was wir sind oder man könnte sagen unser wahres Wesen oder die Grundnatur des Geistes würde ich es vielleicht nennen. Also das, was automatisch da ist, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Das erlebe ich als inneren Frieden und so als Grund, als Hintergrund einfach, worauf alles erscheint. Und es wird halt durch alles Mögliche überlagert. Also das ist jetzt so meine persönliche Wahrnehmung davon. Und das ist auch das Kuriose an sich, dass wir dafür eigentlich nichts machen müssten. Also um Frieden herzustellen oder inneren Frieden, wir können das eigentlich, glaube ich, gar nicht machen. Wir können nur uns darauf wieder fokussieren. Und man kann das natürlich auch noch, also ich komme ja so ein bisschen aus der Trauma-Heilung, man kann es auch noch neurologisch betrachten. Also wenn man quasi, wenn ich keinen inneren Frieden habe oder spüre, dann heißt es, das kann man ganz einfach neurologisch auch ausdrücken, dann heißt es, dass bestimmte Kreisläufe oder bestimmte Gehirnregionen aktiv sind. Und das hat mit der evolutionären Entwicklung des Körpers einfach zu tun. Der schaltet dann quasi runter auf einfachere und ältere Strukturen, die mehr so in Richtung Kampf, Flucht und Todstellen gehen. Also dann bin ich quasi aus der Wahrnehmung des Friedens raus. Also der ist zwar immer noch da, aber der wird dann, wie gesagt, überlagert von Vorgängen, die einfach zu dem Körpersystem gehören. Und man kann da viel lernen aus der Polyvagaltheorie von Stephen Porges. Da kann man zum Beispiel sagen, dass wir quasi friedlich sind oder uns als friedlich empfinden und uns wohlfühlen, nur dann, wenn ein bestimmter Bereich im autonomen Nervensystem aktiv ist. Und das ist sozusagen der ventrale Zweig vom Parasympathikus. Wenn der da ist, wenn wir dort drin sind, wenn der aktiv ist oder im Vordergrund ist, dann fühlen wir uns friedlich und dann sind wir auch in der Lage zu sozialem Kontakt und Austausch. Und das bedingt sich gegenseitig. Also sozialer Kontakt wiederum fördert diesen Zweig des Nervensystems und das wiederum führt dazu, dass wir uns friedlicher fühlen und stiller und wohler. Ja.
Wie ist es in deinem persönlichen Erleben? Also ist der Frieden, der innere Frieden für dich da oder musst du dich bewusst darauf konzentrieren oder wie ist es so im Alltag für dich?
Für mich fühlt sich das so an, als ob das dauernd da ist, aber durch Sachen überlagert wird. Also zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, gestern typische Situation, es war sonnig, ich liege im Park, waren zusammen mit Freunden und da spüre ich sozusagen, ich bin im ventralen Vagus, das ganze System ist friedlich, die Natur ist da, also quasi der Frieden, der ist einfach so da, dass ich mich frage, also wo es auch gar keine Fragen gibt. Und dann gehe ich einfach da zu einem Marktstand und möchte mir indisches Essen bestellen oder drängelt sich eine Frau vor, obwohl ich eher da war. Und da kann ich halt merken, wie das Ganze, wie der Organismus einfach darauf reagiert. Ja, das sind also so basale Überlebensvorgänge, also Essen holen, Essen finden. Und da fährt das System einfach hoch in Kampf- und Fluchtmodus. Und das überlagert das dann. Also der Frieden ist trotzdem noch da. Ich nehme den quasi auch wahr und gleichzeitig diese Aufruhr. Und wenn ich halt mich von diesem Aufruhr gefangen nehmen lasse, dann leide ich halt, dann ist dieser Frieden scheinbar weg.
Wie war das in der konkreten Situation? Konntest du da ruhig bleiben?
Ja, also ich habe mir quasi alles angeschaut. Ich habe mir die äußere Situation angeschaut. Ich habe einfach den Aufruhr in meinem Körper wahrgenommen, mein Körper, der wollte eigentlich kämpfen, der wollte jetzt dieser Frau, die sich da vordrängelt, also quasi, ja, dass diese Energie ausagieren und kämpfen und quasi das zurechtrücken. Und ich habe, weil mich das jetzt nicht, also weil ich genug Distanz dazu hatte, habe ich dem Ganzen zugeschaut und ich habe auch dieser Frau dann bewusst in die Augen geschaut und geguckt, so was dann passiert. Und in dem Moment mit physischem Augenkontakt hat sich das beruhigt. Also das ist auch interessant, dass dieser Aufruhr zur Ruhe kommt, wenn wir direkten Kontakt haben, also in quasi Mimik im Gesicht und Augenkontakt und so, dann fährt das System wieder runter. Aber der Grundfrieden so im Hintergrund, der ist immer da. Der wird davon nicht beeinflusst.
Ist es dann bei beiden so, dass es dann runterfährt? Oder wie hast du es die Frau erlebt? War die auch in diesem Modus? Oder ist das nicht wichtig, das beim anderen mitzubekommen?
Doch, das ist auch ganz wichtig, quasi zu wirklich dann auch zu gucken, bewusst von sich wegzugehen und zu gucken, was geht in dem anderen vor. Weil in diesem, wenn dieser Kampf-Flucht-Modus aktiviert wird, dann verlieren wir völlig den Blick für die anderen. Dann geht es nur noch um unser eigenes Überleben oder Interessen. Und wenn man wirklich bewusst den anderen wahrnimmt, dann wird das auch, kommt es auch wieder zur Ruhe. Und das ist quasi der zentrale Punkt an der Geschichte. Also wenn ich in Kontakt bin, im Austausch, im Blickkontakt, Gestik, Mimik, eine modulierte Stimme habe und so weiter, dann kommen beide Nervensysteme runter und entspannen sich und können sich entspannen. Das ist auch interessant, zum Beispiel bei Kämpfen, so bei im Sport zum Beispiel, wenn da so Gegner sich sehr, sag ich mal, sehr aufeinanderprallen im Fußball oder so, und da ist immer zu sehen, also wenn die dann so quasi in dieser Aggression, in diesem Kampfmodus sind, die gucken sich nie in die Augen.
Ja, höchstens eben danach gucken sich eventuell in die Augen, eben vielleicht um sich zu beruhigen wieder, ne?
Ja, ja.
Du sagst, bei dem Beispiel, das war eine Frau, spielt es dann bei dir auch mit, so was man so als Mann erlebt, nämlich so die Unterscheidung attraktiv oder nicht attraktiv, und wenn die Frau attraktiv erscheint, dann reagierst du vielleicht anders, als wenn sie nicht attraktiv erscheint?
Oh, interessante Frage, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich vermute, ich denke, das macht schon einen Unterschied. Kann ich mir schon vorstellen. Also wenn da ein Körper ist, der sehr attraktiv ist, dann kommt ja noch was anderes mit rein. Dann reagiert die Biologie, dann kommt sozusagen im Prinzip die Biologie reagiert dann mit potenzieller Sexualpartner, ja, potenzielle Vermehrungsmöglichkeit. Und das andere ist halt eher so der Feind-Kampf-Flucht-Modus. Also das kommt dann, da kommt beides zusammen. Also wird dann beides aktiviert, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn da jetzt jemand sehr Attraktives gewesen wäre oder ist, dann wäre wahrscheinlich der Kampfmodus nicht so hochgefahren, vermutlich.
Ja, das ist interessant, bei sich selber zu beobachten, was da alles dann zusammenspielt und wie sehr wir doch auch in unseren alten eingepflanzten Mustern auch noch, wie schnell die doch auch oder wie gut die funktionieren. Ne?
Ja, und das war ja quasi biologisch, evolutionär auch notwendig. Das sind einfach Schaltkreise, die wirklich dafür gesorgt haben, dass wir als Spezies uns so weit entwickeln konnten. Also das hat quasi alles immer eine biologische Notwendigkeit gehabt.
Kannst du was dazu sagen, wie man allgemein mehr zu diesem friedlichen, in diesen friedlichen Modus kommt?
Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Und der entscheidende, der Schlüsselfaktor, der ist immer die Kommunikation. Und das ist auch wieder quasi das ist im Prinzip reine Neurobiologie. Wenn ich in dem Moment, wo ich in die Kommunikation komme, wird im Nervensystem die Kampffluchtebene runtergedimmt. Das geht nicht beides zusammen. Also wenn sozusagen das wird Social Engagement System genannt, also soziales Interaktionssystem, das ist ein Teil vom Nervensystem, wenn das da ist, dann kann der Organismus nicht gleichzeitig oder schlecht, nee, kann nicht sein, in einem Kampf-, Fluchtmodus oder Todstellmodus. Das geht sozusagen biologisch nicht. Und das bedeutet, wenn ich also diese Ebene von Auseinandersetzung überwinden möchte, dann muss ich in die Kommunikation gehen. Und das ist bei allen Konflikten zu sehen, ob das jetzt so im kleinen Rahmen ist oder politisch global, es ist überall dasselbe. Bei allen Auseinandersetzungen und Konflikten fehlt Kommunikation. Da fehlt Austausch. Und zwar, ich meine jetzt wirklicher Austausch, nicht irgendein Geplänkel oder irgendwelche Machtspielchen, sondern wirklicher Austausch mit Blickkontakt. Ja, direkter physischer Kontakt mit Blickkontakt, am besten noch berühren, körperlich berühren und sich dann über wirklich sein Inneres austauschen. Dann verlässt man diese Ebene und ja, das ist einfach mal Wissen und die Frage ist halt, ja, wie kann man das umsetzen, ja? Also gerade auch so die politische Ebene.
Ja, und es kommt ja vor allen Dingen auch darauf an, ob auf beiden Seiten die Bereitschaft dazu da ist, ne? Also ich habe es im konkreten Fall erlebt bei einer Auseinandersetzung, die sich durch Facebook-Postings ergeben hatte, dass einer, also der hatte nicht die Auseinandersetzung mit mir, aber er wollte mit mir sprechen, okay, aber mit dem anderen, ich sage jetzt mal Gegner, hat er total abgeblockt. Nein, mit dem rede ich nicht. Und da ist wohl Bereitschaft auf beiden Seiten und Offenheit vonnöten. Ne?
Ja, da kann man das sehen. Ja. Also mit dem rede ich nicht heißt, ich weigere mich quasi von dieser Kampffluchtebene in die Kommunikation zu gehen. Ja, und wenn das jemand nicht will, dann heißt das ja im Prinzip, der will keinen Frieden, der will Krieg, ja, der will diese Auseinandersetzung, warum auch immer. Oder er kann es im Moment nicht anders, oder er hat vielleicht, das sind ja auch, im Prinzip sind das ja auch Strukturen im Nervensystem, wenn die nicht da sind, also wenn dieser Übergang nie wirklich oder selten vollzogen wird oder noch weniger bewusst vollzogen wird. Also dieser Übergang von Krieg und Auseinandersetzung, von Aufruhr über die Kommunikation in eine Lösung oder in Frieden, wenn das quasi im Nervensystem nicht etabliert ist als Muster, dann hat derjenige das einfach nicht zur Verfügung. Und dann glaubt er muss in diesem Kampfmodus bleiben. Ja. Und das ist halt was wir eigentlich, ja, was gut wäre, dass, wenn wir heranwachsen, das quasi in den Nervensystemen zu etablieren, aber in unserer Gesellschaft passiert halt genau das Gegenteil. Also die Menschen werden ja dazu programmiert, sich auseinanderzusetzen und sich zu trennen und dieser Übergang wird nicht gefördert. Also der wird gar nicht gefördert. Überall, was wir sehen, ist alle Konflikte, alle Probleme, die werden immer auf der Ebene von Auseinandersetzungen scheinbar gelöst, ja, ob das in Filmen ist oder auf der politischen Bühne. Dieser Übergang in die Kommunikation, der ist nie sichtbar, ja, oder selten, ganz selten.
Ja. Also quasi diese Nervenverbindung, dieser, ich sag jetzt mal, Pfad im Gehirn, dass man aus dem Auseinandersetzungsmodus in den friedlichen Modus kommt, der muss trainiert werden, damit diese Verknüpfung quasi damit daraus eine Autobahn wird vom Pfad her, ja.
Ja.
Also, dass es einfach öfters benutzt wird, dieser Weg. Ne?
Genau, genau, exakt, ja.
Exakt. Wie machst du das bei dir? Also, indem dir das bewusst ist, das hilft dann schon?
Also ich, ja, einmal, und ich habe mein ganzes Leben einfach darauf ausgerichtet, immer wieder in den Austausch zu kommen. Also das ist halt für mich auch noch ein spezielles Thema, weil ich quasi aufgrund von einem Bindungstrauma mich aus dem Kontakt mit den Menschen und der Welt einfach ganz herausgenommen habe. Und ich habe mich jetzt einfach ganz anders ausgerichtet. Das heißt, man kann im Prinzip von jedem Zustand in die Kommunikation zurückspringen. Ja, also ich kann das ist eigentlich egal, wo man gerade ist, ob man im Rückzug ist, in der Angst, Depression oder Hass oder Wut oder Verzweiflung. Also das sind alles solche Isolationsinseln, aber ich kann von dort immer wieder den Kontakt zu Menschen suchen. Ich kann von jedem, egal wo ich bin innerlich, kann ich immer wieder in die Kommunikation kommen. Selbst wenn ich jemanden total hasse, wenn da blinder Hass ist, dann kann ich immer noch zumindest das ausdrücken. Also ich kann demjenigen sagen, ich hasse dich. Dann ist der Weg wieder frei. Ja. Und dieser Übergang von der Trennung in das Austauschen, in die Mitteilung, durchbricht das Ganze. Und das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an für mich. Also das ist toll. Also das ist so mein Weg letztlich auf der Ebene. Und da kann ich mich auch immer rausmanövrieren. Also wenn es einen Konflikt gibt und ich merke den Aufruhr, und dann gucke ich, wie kann ich jetzt in den Austausch kommen. Und manchmal reicht es einfach, irgendwas zu sagen. Das muss gar nichts Kompliziertes oder jetzt irgendwas Spezielles sein, sondern einfach irgendwas austauschen. Schon kommt es wieder zur Ruhe. Weil der andere will das ja auch. Also eigentlich, wir wollen ja keinen, nicht wirklich. Wir wollen diese Ebene eigentlich ja nicht, weil die sich nicht gut anfühlt.
Wobei, wir reden jetzt, wenn du das jetzt sagst, kommt das bei mir an und das kann ich nachvollziehen, aber gleichzeitig ist es halt eben nicht von der absoluten Ebene aus gesehen, weil von der absoluten Ebene aus gesehen ist ja da gar keiner, ja. Sondern da passiert es nur.
Ja, ja.
Mit anscheinenden Personen, ja.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist genau wieder dieser Konflikt und diese zwei Ebenen, die man eben so schön miteinander verwursteln kann und die wirklich nicht, das ist nicht gut, die zu vermischen. Aus absolut, also wobei, also ich muss ja sagen, ich bin in dem Sinne nicht erwacht, also ich bin kein Satsanglehrer, also von daher kann ich da nur begrenzt was zu sagen, aber diese absolute Ebene, die ist immer da, und wenn jemand quasi rund um die Uhr da drin verankert ist, dann hat er in dem Sinne kein Problem. Ja, also der braucht sich darüber gar keine Gedanken machen. Und wahrscheinlich, wenn derjenige in einem Konflikt ist, dann und der ist wirklich so weit, dann ruht er immer in sich. Ja, also dann ist es letztlich für den wahrscheinlich egal, ob der jemand wütend ist auf den oder nicht. Aber für die normalen Menschen, sage ich jetzt mal, so wie für mich, also ich leide darunter, obwohl ich mir dieser Ebene auf eine Art auch bewusst bin, dass da immer Frieden ist, dass ich letztlich Frieden bin. Aber wenn ich in einer Auseinandersetzung mit einem Menschen bin, dann sage ich ganz ehrlich, dann leide ich. Also ich mag das nicht. Und ich mache dann was, um da rauszukommen, um wieder Frieden auf der äußeren Ebene herzustellen, weil sich das dann besser anfühlt für mich. Also ich bin nicht so weit, dass mir alles egal ist, dass es für mich keine Rolle spielt, ob ich jetzt mich mit jemandem streite oder mich jemand umarmt. Also vielleicht gibt es diese Ebene, aber ich möchte Frieden haben und ich möchte glücklich sein. Ich möchte nicht leiden. Und dafür tue ich was. Ja. Und das Leiden heißt im Prinzip Trennung. Also im Prinzip heißt es einfach nur Trennung. Und wenn ich in eine Kommunikation komme, dann verbinde ich mich wieder und dann geht das Leiden zurück.
Ja, das geht mir ähnlich. Also, wobei ich sagen würde, auf einer absoluten Ebene, dem Leben ist es vielleicht egal, was passiert, aber eben den Formen als Menschen, als Wesen mit Gefühlen und Gedanken, dem mag es nicht egal sein. Ob man, da kann man erleuchtet sein, so viel man will. Also, jeder Mensch, ich denke, für jeden Menschen ist es normal, dass er Sachen erleben wird, die er vielleicht zum Beispiel als ungünstig oder unschön einstufen wird und wo er vielleicht von weg will und die er gerne anders haben will. Das ist normal, ne?
Ja, weil sonst, sonst würden wir auch einfach sterben, ja, oder wir könnten, wir würden uns dann nicht anstellen im Supermarkt, sondern wir würden einfach die Leute vor uns, denen eins über die Rübe hauen und das Essen ohne zu bezahlen raus, mit dem Essen rausrennen. Also das ist einfach, glaube ich, auch wirklich diese evolutionäre Vergangenheit. Also das macht biologisch Sinn, dass wir quasi als Gruppe uns bewegen und auch harmonische harmonische Verbindungen haben. Das hat sich einfach biologisch bewährt.
Ja, wobei dann auch darauf ankommt, was man als Gruppe sieht. Na, im Ursprung war das wahrscheinlich so die Horde mit, was weiß ich, zwischen 15 und 50 Leuten, die zusammengelebt haben, über viele hunderttausend Jahre. Und heutzutage sehen die Menschen sich eventuell nur als Familie oder vielleicht sogar als den Staat an, in dem sie leben. Das kann sich vielleicht von Situation zu Situation auch verändern, ne?
Ja, genau. Also wie weit reicht die Identifikation? Also ja, würde ich auch so sehen. Also bei manchen reicht es nur bis zur Familie, bei anderen vielleicht um die ganze Erde. Ja. Ich denke, entscheidend ist, dass es immer quasi darum geht, um den Mensch, den man gerade vor sich hat, oder um die Gruppe, in der man sich gerade befindet, also physisch. Und da hat man immer die Wahl, also wie bewege ich mich da, also was mache ich da? Gehe ich in den Rückzug, in die Auseinandersetzung, ins Todstellen, in den Dialog? Ja. Und da meine ich, an der Stelle ist es, glaube ich, gut, wirklich das auch alles wirklich zu verstehen. Also die Gefahr ist einfach, dass man so eine, dass man einfach quasi sich, man sagt, also anstatt sich wirklich um die Sachen zu kümmern, sagt man sich dann, naja, absolut gesehen bin ich Frieden und also muss ich nichts machen und leide dann weiter. Also die Gefahr ist halt immer da. Aber wenn ich genau weiß, was da wirkt, also wenn ich zum Beispiel genau weiß, dass wenn ich mich schlecht fühle und ich weiß, ich muss Blickkontakt herstellen, ich brauche einen Austausch über modulierte Stimmen, ich brauche Gestik, also sichtbare Gestik im oberen Gesichtsbereich und idealerweise noch Berührung. Wenn ich das alles weiß und das dann immer mehr herstellen kann, dann wird es mir immer besser gehen. Und dann brauche ich diese Rechtfertigung oder diese absolute Ebene, die muss ich dann dafür nicht mehr hernehmen.
Ja, wie ist es jetzt im großen Rahmen, ne? Also wir leben in einer Zeit, wo ich einerseits finde, es ist wirklich auch eine Zeitqualität, dass es gut ist, sich auszutauschen im persönlichen Gespräch, im Kontakt. Und andererseits ist es so, auf Länderebene oder Kontinent- oder Bündnisebene, dass zum Beispiel eben die NATO eine sehr aggressive Politik gegen Russland macht, wovon ja auch wir Menschen alle betroffen sind im Endeffekt, sei es jetzt wirtschaftlich über die Sanktionen oder wenn es sogar zu Krieg kommen sollte. Wie stehst du dazu? Also wie ist da möglich, Frieden zu bewahren, für mich selber innerlich, aber auch würde ich gerne dazu beitragen, dass äußerlich Frieden erhalten bleibt.
Ja. Ja, das ist wirklich alles traurig und schrecklich und irgendwie auf eine Art auch seltsam. Also für mich persönlich, ich denke, okay, wenn ich jetzt den Körper verliere, dann kriege ich irgendwo einen neuen, vielleicht auch auf einem anderen Planeten oder so. Also absolut gesehen, wahrscheinlich gibt es da kein Problem, aber es ist einfach auch, wir haben alles hier im Überfluss, wir haben wirklich wir sind perfekt oder ist es wirklich alles da in jeder Hinsicht und trotzdem, also wenn man jetzt so mal von innen auf Europa schaut, ist da einfach ein Riesenaufruhr. Das erscheint gar nicht ruhig oder friedlich. Das ist kaum vorzustellen. Also ein friedliches, ruhiges Europa, das kann ich mir fast in meinem Inneren, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. So viel Aufruhr ist hier. Und wenn ich mir so diese großflächigen Vorgänge anschaue und ich schaue mir die Menschen an, die da mitspielen. Also ich habe das wirklich mal gemacht. Ich habe mal bei so einem NATO-Manöver in Bezug jetzt auf Russland, habe ich mir ein Video angeschaut und habe die Menschen beobachtet, also die da wirklich in Tarnausrüstung mit ihrem Maschinengewehr rumlaufen und sich da verstecken und irgendwie Krieg üben. Und ich habe mich wirklich gefragt, also wie kann das eigentlich sein? Ne? Und was da einfach zu spüren ist, ist, dass das macht denen Freude. Die haben Spaß daran, deswegen machen die das. Die haben Freude daran. Das sind wie kleine Kinder. Und ja, was machen wir jetzt? Oder was macht man damit? Ich hab da auch keine Antwort drauf. Und das ist halt der eine Teil. Das ist quasi die das umsetzen. Die wirklich das Gewehr in die Hand nehmen und jemanden über den Haufen schießen. Und dann haben wir die Politiker, die quasi da ihr Szenario ausleben. Aber meiner Meinung nach ist das Problem, das sind nicht diese beiden Gruppen. Also weder das Problem ist nicht die NATO und diese Soldaten und auch nicht die Politiker, die das da machen, sondern das Problem ist, dass die breite Masse einfach die steht nicht dahinter. Also die wollen, wir als Masse, als Deutsche, wir sind uns nicht darüber einig, dass wir unter allen Umständen Frieden wollen, sondern das sind ein paar Einzelne, aber die große Masse, die, also wenn ich das sehe bei der Vereidigung der Soldaten, da stehen dann Tausende von Leute und klatschen, das hat der Eugen Drewermann mal berichtet, da ist keine Friedensabsicht. Ja, wenn wir als Menschen, als Masse wirklich Frieden wollen, dann ist einfach ganz klar, was da zu tun ist. Ja? Die Bundeswehr auflösen, alles Kriegsgerät verschrotten, alle ausländischen Militärbasen schließen, die Atombomben den Amerikanern zurückgeben, wo sie hergekommen sind und so weiter. Dann werden die Rüstungsbetriebe geschlossen und es gibt keinerlei Auseinandersetzung mehr mit anderen Ländern. Und wenn wir uns einig wären, dann wäre das ganz schnell und ganz einfach. Aber wir sind uns das nicht. Ja, das kann man allein schon an der Rammstein Airbase sehen. Das ist ja die Zentrale hier, über die Amerikaner Krieg und vor allem den Drohnenkrieg führen. Das Ding wird nicht aufgelöst. Das soll jetzt sogar erweitert werden. Also, ja, das ist das. Ne? Wir schauen tatenlos zu und das Ergebnis kriegen wir serviert.
Ja, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu. Und zwar, ich würde sagen, wenn man die Menschen einzeln fragen würde, in einem ruhigen Moment und ihnen auch dabei helfen würde, nach innen zu schauen, würden sie schon sagen, wir möchten natürlich Frieden. Aber das System ist so geschickt gestrickt, dass die Menschen gar nicht dazu kommen. Ne? Also die sind in so einem Hamsterrad von was sie machen müssen, dass sie ihren Lebensunterhalt zusammenkriegen, dass sie da gar keine Gedanken, dass sie, ach ja, und ist so, und aber mich interessiert mehr, ob ich morgen ausgeschlafen bin und arbeiten gehen kann und ob ich mein Vergnügen habe. Also irgendwie das System ist so aufgestellt, von wem auch immer, dass es eben zu wenig Menschen überhaupt wirklich fühlen können, was sie wirklich wollen. Das, ja. So sehe ich es.
Ja, das ist eine große Ablenkungsmaschinerie, die halt hauptsächlich über die Medien gesteuert wird. Und allerdings, ich möchte wirklich jeden Einzelnen in die Verantwortung nehmen. Das ist wirklich, das muss jeder Einzelne für sich entscheiden. Gehe ich morgen in dieses Unternehmen, was irgendwie da komische Sachen macht, oder nicht? Ja, das muss jeder Einzelne für sich entscheiden, in seinem Innern. Irgendwann wird er dazu kommen, sich das zu überlegen. Also will ich da noch weiter mitspielen und mich sicher fühlen oder riskiere ich da auszusteigen? Ja.
Welche Möglichkeiten haben die Menschen, eben eine andere Position einzunehmen und eben da auch was Positives für zu tun? Wie ist es zum Beispiel mit den Bundestagswahlen dieses Jahr? Es gibt eine Fraktion im Bundestag, die Linken, die schon seit Jahren gegen jede Bundeswehreinsätze im Ausland sind, aber leider wählt die kaum jemand.
Ja, ja, das ist ja das. Die Menschen wollen das nicht. Das ist ja die Wahl zwischen scheinbarer Sicherheit und eben etwas Neuem und Unsicherheit. Ja, also solange die Masse das nicht will, kann man nichts machen. Also da, ja, wenn die Menschen das nicht wollen, wenn die nicht sagen, wir wollen keinen Krieg mehr und egal, ob es wenn das Land wirtschaftlich im Bach runtergeht, aber wir hören auf, wir gehen aus der NATO raus, wir hören mit diesem ganzen Wahnsinn auf. Dann geht's los. Und solange die Menschen dazu nicht bereit sind, man kann niemandem was aufzwingen. Also was eine Idee wäre oder wo ich mir vorstellen könnte, dass sich was bewegt, wenn sich diese Leute, die da wirklich den Frieden wollen, wenn die sich physisch irgendwie zusammenfinden würden. Also wenn es immer mehr wirklich Inseln gibt, also wo wirklich größere Mengen, was weiß ich, ein Dorf oder eine Stadt, die damit anfängt und alles, was damit Krieg zu tun hat, einfach für sich sagt, wir steigen da aus, wir machen das nicht mehr mit. Und dass das immer mehr solche Inseln gibt, vielleicht, dass ich das so dann etablieren und durchsetzen kann oder umsetzen kann. Ist so ein bisschen wie in der Traumaheilung, wo man auch im Nervensystem quasi Inseln von Stabilität erzeugt oder findet und die vernetzt und sozusagen, dass das dann das Chaos nach und nach überlagert. Vielleicht lässt sich das so im Außen auch machen, im großen Maßstab.
Ja, und jeder einzelne Mensch, der Frieden ausstrahlt und Frieden lebt, der ist auch schon so eine Insel, ne?
Ja, ja. Was war das jetzt? War das ein Düsenjäger, oder?
Ja, hier in der Nähe ist ein Flughafen, wo am Tag zwei Flüge sind, morgens, vormittags und am späten Nachmittag. Ah. Und da ist gerade ein Flugzeug abgeflogen oder gekommen. Nee, gekommen, ja. Ja.
Ja. Ja, so jeder Einzelne auf jeden Fall, ja. Und jeder Einzelne kann auch beten für das Ganze. Das ist auch immer was, wo ich denke, da muss man nicht auf Strukturen im Außen warten, da kann man immer direkt auch einwirken auf das Ganze.
Was machst du? Gehst du wählen zur Bundestagswahl? Und sagst du auch, was du wählst?
Nee, ich will gar nicht. Ich halte mich aus dem ganzen Politischen raus, weil ich da... Also ich finde da nichts, was mir entspricht wirklich.
Aha. Ja, das ist bei mir ganz anders. Also zum Beispiel Sarah Wagenknecht halte ich für eine absolut fähige und integre Frau und Politikerin. Und wenn die mehr Einfluss hätte, wäre unser ganzes Leben anders. Also ich finde es eigentlich schade, dass Menschen, die Intelligenz haben, die Situation einzuschätzen, wie sie jetzt wirklich ist, dass die sich dann zurückziehen und da nicht mitspielen. Mhm. Das finde ich irgendwie schade.
Ja, ist ein Argument. Ich hab das früher auch gemacht, habe dann die Linke gewählt. Kann man sicher drüber nachdenken. Ich kann es dir auch nicht wirklich begründen. Also es ist... Das für mich, ich arbeite einfach auf einer anderen Ebene. Also es ist nicht so, dass ich mich rausnehme, sondern es ist einfach nicht die Ebene, wo ich gerne oder wo ich meine Energie reinstecke.
Ja, ich sehe da kein Entweder-Oder. Also für mich ist es so, ich versuche halt auch zu tun, was ich kann, zum Beispiel durch diese Interviews. Aber gleichzeitig, ich bin auch in der politischen Partei bei den Violetten. Da die keine Chancen haben, im Bundestag zu kommen, wähle ich ganz klar die Linke. Ne? Das ist bei mir keine Frage.
Ja, ist ein Argument, ja. Vielleicht werde ich da auch noch mal in Zukunft irgendwie anders, ja, vielleicht anders noch handeln, aber im Moment hab ich den Fokus da einfach nicht drauf.
Siehst du es auch so, dass es eben auch von der Zeitqualität her so ist, im Moment, dass es eben gut ist, offen und mit Respekt mit den anderen Menschen zu reden, auch über die politischen Zustände und über die Machtverhältnisse und so weiter?
Ja, also Kommunikation ist für mich immer der Weg. Also das ist das, wo wir weiterkommen, indem wir in den Austausch gehen. Das ist für mich das Grundprinzip. Und da muss an sich auch erstmal nichts bei rauskommen, man muss sich auch nicht einig sein, aber dieser Vorgang des Austauschs, der macht was. Also der ist einfach hilfreich. Daraus kann dann was Neues entstehen. Auf jeden Fall, ja.
Ja, das finde ich, also im persönlichen Kontakt, also in persönlichen Begegnungen finde ich das auf jeden Fall gut und richtig, aber wenn ich dran denke, dass es zum Beispiel eine politische oder finanzielle Elite gibt in allen Ländern, aber eben besonders stark in Amerika, die bestimmte Interessen haben und zum Beispiel anscheinend das Interesse haben, Europa zu destabilisieren und eventuell sogar einen Krieg gegen Russland zu führen, zu drängen, dann denke ich, mit den Menschen, wenn ich mich mit den Menschen persönlich austauschen könnte, würde, klar, könnte man probieren, aber ich denke, das sind so unterschiedliche Welten, da kann sich nicht viel ändern, oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass dieser Vorgang, also dass dieser Austausch und diese Kommunikation, dass die letztlich alles Dunkle auflösen wird. Also ich meine, vielleicht als Analogie, wenn du dir jetzt vorstellst, du nimmst so eine Figur und tust die in eine Gruppe mit irgendwie netten, liebevollen Menschen rein und lässt die da mal für einen Monat drin. Also da muss was passieren. Weil im Kern sind die ja auch nicht so, sondern das sind diese Schichten, die wer weiß, seit wie langer Zeit die angesammelt haben und danach leben, aber im Kern sind die ja nicht anders als wir, glaube ich. Also ich denke, das ist an sich, für mich ist das mächtigste Werkzeug. Also diese offene Kommunikation, das ist unglaublich machtvoll. Also das ist sehr mächtig und diese Figuren, die können ja nur das tun, was sie jetzt machen. Oder das Ausleben dadurch, dass die sich abschotten. Und das ist ja auch so, die sind komplett abgeschottet. Also die sind teilweise ja gar nicht öffentlich bekannt. Also die können das nur machen durch Trennung und durch Nichtsichtbarkeit. Aber in dem Moment, wo die ans Licht gezerrt werden, und sich öffentlich einer Diskussion stellen müssen und dann ein Austausch kommt, dann können die das nicht mehr aufrechterhalten. Also glaube ich.
Ja, dann ist es also wertvoll, Menschen, die sich versuchen, damit beschäftigen und eben versuchen, da in Kontakt zu kommen, ne?
Das ist absolut meine Überzeugung. Und zwar alle, ist es wirklich egal, wer, ob das jetzt Kriminelle sind oder so. Weil das ist ja alles ein Teil. Ja, man kann nichts einfach wegdrücken oder quasi entfernen oder so. Ich glaube nicht, dass das geht letztlich.
Wie real schätzt du jetzt zum Beispiel die Kriegsgefahr in Mitteleuropa ein? Also denkst du auch an Auswandern oder könnte schon sagen fliehen? Sind da Impulse oder Überlegungen oder Vorstellungen bei dir?
Ja, also ich denke oft drüber nach, aus Europa zu fliehen, ja, weil es, tja, es deutet halt alles darauf hin, dass sich hier was entladen wird. Aber andererseits habe ich einfach keine Lust dazu. Ich will einfach nicht abhauen oder weglaufen. Das fühlt sich auch nicht gut an. Und Kriegsgefahr, ja, es ist gegeben, sehe ich. Sehe ich eindeutig. Also, ich meine, es ist ja schon fast da, durch die ganzen Flüchtlinge ist ja Europa schon zum großen Teil oder im größeren Maßstab destabilisiert. Also wir sind uns vielleicht dessen noch gar nicht so wirklich bewusst, was da jetzt eigentlich passiert ist. Also und wie das, was hier, also was sich hier verändert hat und verändern wird noch. Also es fühlt sich einfach nach einem Hexenkessel an. Und ich habe schon irgendwie Angst davor, dass das irgendwann eben hochgeht, das Ganze.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich sehe auch diese Gefahr und diese Veränderung. Aber ich habe im Moment eben keinen konkreten Impuls, ganz wegzugehen von Europa. Und auch, wie du sagst, ich habe auch keine Lust dazu. Ich bin eigentlich gerne hier und ich bin früher viel gereist in der ganzen Welt und irgendwie. Aber es kann sich auch wieder ändern, es kann der Impuls kommen. Was mich einfach wundert, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, in meinen Augen auf jeden Fall, dass die Situation so ist, wie sie jetzt ist, wie zum Beispiel die Frau Merkel, dass die trotzdem wieder gewählt werden, also anscheinend. Das ist für mich ein Mysterium, also, ja, dass die Menschen das so wenig sehen. Und müssen sie wirklich das am eigenen Leib spüren, dass, ja, oder...
Das ist für mich, das ist für mich auch nicht nachzuvollziehen. Also das ist nicht zu fassen, ja. Das ist wirklich nicht zu fassen. Also also wenn man davon ausgeht, dass das Wahlergebnis nicht gefälscht wurde und dass das wirklich echte Zahlen sind, also kann ich mich auch nur an den Kopf greifen. Da fehlen mir die Worte, ja. Also kann man fast nichts zu sagen. Also, ne, wir. Nee, also da fehlen mir einfach die Worte. Ja. Da fehlen mir wirklich die Worte. Also das kann ich mir nur so erklären, dass wirklich dieser Einfluss von den Massenmedien noch so massiv ist und dass die Leute einfach sich nicht trauen, davon sich mal woanders zu informieren. Also ich meine, was ich halt immer wieder erlebe, ist, wenn ich mit Menschen rede und ich weise dann mal auf so ein paar Dinge hin, dass die dann Angst kriegen. Also das geht fast bis zum Panikanfall. Also wenn ich mit denen mal zum Beispiel das 9-11 durchgehe, also das ist für viele zu viel. Da bricht das ganze Weltbild zusammen. Ja.
Also du meinst jetzt in die Richtung, dass das eben auch kein wirklicher Terrorangriff war, sondern dass das künstlich gemacht wurde, ja, um eben gegen den Terror kämpfen zu können, also alle möglichen Maßnahmen gegen den Terror zu ergreifen zu können, um die zu rechtfertigen. Ne?
Ja, also da ist es sehr eindeutig. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man ja mit Fakten quasi erschlagen, was einfach alles nicht sein kann. Und inzwischen hat sogar ein renommiertes physikalisches Institut in der Analyse quasi gezeigt, dass das gesprengt wurde. Also das gibt es offiziell im Internet als PDF zum Runterladen. Also das ist nichts irgendwie von alternativen Medien oder so, sondern das ist von einem renommierten physikalischen Institut ein Bericht, eine Analyse, die für jeden im Internet zugänglich ist.
Ja, das ist mir ähnlich gegangen, dass ich auch erst mich dagegen gewehrt habe und einfach mir nicht vorstellen konnte, dass sowas Menschen quasi für ihre eigenen Leute inszenieren, wo Tausende bei sterben. Aber mittlerweile, wo ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe, kommt es mir auch so vor. Also es ist unglaublich. Und ja, das ist auch, wenn früher habe ich gedacht, wie konnte das Dritte Reich, wie konnte das passieren? Und jetzt sehe ich, wie leicht die Leute zu manipulieren sind, wie leicht so ein Schrecken sich entwickeln kann. Ne?
Ja. Ja, es braucht immer Millionen von Mitspielern. Und der Schlüssel dazu sind meiner Ansicht nach die Medien. Solange die in der Hand von diesen Leuten sind, ist es schwierig. Da.
Ja, das ist die Medienhoheit, sage ich jetzt mal. Wenn du die Medienhoheit in einem Land oder in Europa hast, was du da manipulieren kannst, das ist unglaublich. Ne? Das ist absolut unglaublich. Ne?
Ja, das wird ja auch gesagt von denen, dass die Medien, die dienen dazu, dafür zu sorgen, um sicherzustellen, was die Menschen denken. Dafür werden die verwendet. Also, ja. Es ist ja auch bequem.
Also ich informiere mich halt anders und sehe die, ich glaube, den Mainstream-Medien kein Wort mehr. Also das bin ich ganz kritisch. Ne? Aber zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis kenne ich jemanden, der liest fast täglich die Frankfurter Allgemeine, und mit dem kann ich nicht mehr diskutieren. Ne? Der sagt zwar, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, ich gucke mir das nur an, aber der hat so ein anderes Weltbild. Das ist unglaublich, ne? Dass, obwohl ein lieber, herzlicher Mensch, auf einer bestimmten Ebene ist kein Kontakt mehr möglich. Ne?
Ja, und das ist die Ebene, wo es eben um diese Grundstrukturen von Weltbild und Selbstbild geht. Ja, an denen, wenn da gerüttelt wird, dann kommt eben Angst. Ne? Das geht bis zu einer bestimmten Tiefe, aber wenn das Grundgefüge in Gefahr ist, dann macht Angst. Und dann wird halt abgeblockt. Und diese Geschichte, ich meine, was da ja passiert ist, dass sich die Menschen, letztlich, wir suchen alle eine Verbindung. Wir wollen uns verschmelzen oder mit was Größerem verbinden. Und das kann ich mit den Medien einfach super. Ich kann mich abends da hinsetzen und die Nachricht mir reinziehen, dann erlebe ich so eine Pseudo-Verschmelzung. Auch wenn ich mir da den größten Müll reinziehe. Und das ist auf eine Art, ergibt das eine Stabilität auch im Nervensystem. Erstmal. Und davon sich zu befreien, das hieße ja, also das heißt im Prinzip, man muss alles in Frage stellen, man muss selber recherchieren, man muss sich selbst Gedanken machen, man muss selbst die Verantwortung übernehmen, und man kann sie nicht in so eine Gesamtstruktur so da rein entspannen, ja. Die Politiker, die machen das schon alles, und was in Nachrichten kommt, ist die Wahrheit, und das ist sehr bequem.
Wie gehst du persönlich vor? Also im Internet gibt es ja nun wirklich alle Arten von Nachrichten, auch und Ansichten und Weltbilder. Was schaust du dir an? Also wie entscheidest du, ob das für dich stimmig ist? Ist das einfach nach deinem Gefühl, oder wonach gehst du?
Ich orientiere mich immer mehr nach meinem Gefühl, also nach dem, was das so im Herzraum, wie das da so vibriert. Und das im Prinzip, was, also Lügen, Manipulation und so, das ist alles sehr niedrig schwingend, und das erzeugt einfach, wenn man sich damit verbindet, zieht sich was in der Brust zusammen. Und etwas, was wahr und gut und so ist, da öffnet sich die Brust, also das Herz sozusagen. Das kann man wie so ein Resonanzkörper verwenden. Und das ist auch viel, wenn ich das alles mental machen muss, also mache ich natürlich auch, also wirklich mental recherchieren, was ist jetzt wahr, das so auf dieser abstrakten Ebene. Das ist einfach unheimlich anstrengend, und man ist da auch irgendwie verloren, weil die einen sagen das, die anderen sagen das. Ja, was ist denn jetzt so? Wo geht's denn jetzt lang? Und ich mache das beides. Also ich in erster Linie fühle ich, wie fühlt sich das an? Also ich sehe irgendwas und dann spüre ich in meinen Körper rein, was passiert da?
Ja, das ist bei mir ähnlich. Also das bei mir bei bestimmten Sachen und bestimmten Menschen, da sagt es einfach total ja. Da ist einfach überhaupt kein Zweifel mehr, dass das die Wahrheit ist. Ne? Also
ja.
Zum Beispiel Daniele Ganser, den Schweizer Historiker, den schaue ich sehr gerne. Und obwohl das eben ganz weit weg vom Mainstream ist, bei mir ist es da ganz, ganz deutlich so ein Ja dazu. Ne? Ja. Und Nachrichten schaue ich mir auf RT an. RT Deutsch, und da, das ist auch bei ganzen, sagt es da ja bei mir, ne? Da gibt es zwar schon mal auch Sachen, wo ich denke, ja, das ist vielleicht ein bisschen zurechtgerückt, aber grundsätzlich doch so viel wahrer und den Tatsachen entsprechender als die deutschen Mainstream-Medien.
Ja, und das genau, und wenn wir diese Fähigkeit weiterentwickeln, dass wir direkt spüren, was da los ist. Also ich bin auch ich schaue mir den auch gerne an, weil da ist auch was zu spüren. Dieser Mensch, der ist an der Wahrheit interessiert, der recherchiert. Ja, das ist zwar sehr mental, aber der guckt sich das wirklich an. Was ist denn da wirklich los? Und ich glaube, es gibt da so einen gemeinsamen Nenner von diesen ganzen Leuten. Und zwar alle diese Leute, die haben quasi das Ganze im Blick. Die wollen, dass es allen gut geht, und die wollen das Gute. Und die sind an der Wahrheit interessiert. Die gucken sich das an. Also was ist denn jetzt hier wirklich los? Und das ist auch zum Beispiel ein Kriterium. Menschen, die an Details Interesse haben, also jemand, der an der Wahrheit interessiert ist, der ist immer daran interessiert, immer weiter ins Detail zu gehen. Und jemand, der das nicht ist, der will, der quasi, der bleibt an der Oberfläche, der will das nicht. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich einfach zum Beispiel deutsche Spitzenpolitiker, also da gibt es Leute dabei, wenn ich die nur im Fernsehen sehe, da habe ich das Gefühl, ich muss mich übergeben. Also nur wenn ich die einfach sehe, was die so ausstrahlen. Deswegen kann ich mir das alles überhaupt nicht antun. Ja. Und ja, ich glaube, daran können wir uns ganz gut orientieren.
Und findest du es besser eben, sich zu versuchen zu orientieren, würdest du das den Menschen empfehlen? Oder ist es eben auch ganz okay, wenn man sagt, nee, ich will von alledem gar nichts mehr wissen und hören und sehen und ich mache nur noch mein Ding und mein privates Glück und alles andere ist mir egal?
Ja, dann sind wir ja wieder in der Nichtkommunikation. Das ist quasi ein Abschotten, und dann sage ich kommuniziere nicht. Also ich Trennung, ne? Das ist die Trennung. Das kann sein, das ist, dass das mal notwendig ist, um irgendwie sich zu stabilisieren oder so. Aber grundlegend kann das nicht funktionieren, weil dann trennen wir uns ja wieder. Und das ist ja nicht das, wo es lang geht. Also wir müssen immer mehr in den Austausch kommen, immer mehr die Dinge ans Licht holen. Also glaube ich. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Also man blendet ja dann auch das Ganze aus. Dann wie soll dann was weitergehen? Dann die, also wenn ich lauter Inseln habe, die sich abschotten, dann habe ich ja als Schachspieler habe ich ja dann kein Problem. Dann kann ich frei agieren. Da stört mich niemand.
Okay, also der Austausch ist also im Moment ganz wichtig, sich untereinander auszutauschen, miteinander zu sprechen, einfach mit Respekt und Liebe und dem, nicht um den anderen zu überzeugen und meine Meinung aufzuzwängen, sondern einfach um sich auszutauschen. Ich zeige mich und ich bin offen dafür, dass du dich zeigst.
Ja, und wir brauchen gar nicht so weit gehen mit Liebe, sondern das ist gar nicht mal notwendig, sondern wenn wir bei uns bleiben und einfach sagen, was ist, wenn ich sage, ich hasse dich, dann jetzt in dem Moment hasse ich dich, da gibt es gar kein Problem. Oder jetzt im Moment möchte ich gerne für mich sein und so weiter. Also auch das, einfach, was da auch an Negativen da ist, das muss keine bestimmte Qualität haben, sondern der Austausch an sich, der ist der Punkt, das ist der Punkt. In dem Moment geht die Energie hoch.
Und der Austausch an sich, muss der physisch, müssen die Menschen am gleichen Platz sein? Oder geht das zum Beispiel auch so über ein Skype-Gespräch, wo man sich vielleicht dann auch sieht?
Geht, ja, also physisch ist am besten, das ist für das Nervensystem am besten. Also Skype, klar, ist auch cool, wenn man halt weiter weg ist, aber da passiert im Nervensystem nicht so viel. Also das wirklich, das Entscheidende passiert, dazu brauchen wir wirklich physischen Kontakt, weil unsere Nervensysteme so gebaut sind. Dass wir wirklich den Augenkontakt haben, die Gestik, die Mimik und idealerweise Berührung. Es gibt Kulturen, da hat man, oder gab, ich weiß, vielleicht gibt es das noch, gab Kulturen, da haben sich die Leute, immer wenn die miteinander gesprochen haben, die haben sich dabei die Hände gehalten. Also es ist ganz schwierig, wenn man jetzt jemand zum Beispiel, wenn man jemand sich also quasi physisch verbindet und dann da ändert sich die Kommunikation, das wird dann da ist schwierig, dann irgendwelche Spielchen zu spielen oder schwieriger oder seine Sachen auszuagieren.
Opa, unser Gespräch war eben unterbrochen aus technischen Gründen. Jetzt magst du nochmal anknüpfen an den Wert des persönlichen Kontaktes, des Austauschs, des Blicks in die Augen untereinander.
Ja. Ja, das, genau. Das ist ja, wie gesagt, also für mich ist das der Schlüssel, und so im Alltag kann man das ja auch sehen, interessanterweise, dass wir uns, ja, wir weichen uns ja auch aus, so, ne? Das ist wirklich, vielleicht ist es auch hier in dem Land besonders ausgeprägt, aber es ist wie ein gegenseitiges Ausweichen. Also es findet wenig Begegnung in Ruhe statt. Das, was auffallend ist. Aber das wäre halt das, was wir brauchen, um damit unsere Nervensysteme einfach runterkommen, immer weiter runterkommen und sich beruhigen.
Ja, also die Möglichkeit, oder es passiert halt immer wieder. Wir haben ja das Interview angefangen, dass du ein Beispiel erzählt hast, wo du mit deinen Freunden ganz zusammen relaxed im Park warst. Also das ist ja dann auch so ein Kontakt in Ruhe und genau. Frieden, ne?
Ja. Ja, das ist dann quasi der, das ist dann schon das Ergebnis quasi von, also ich erlebe das so, dass quasi am Anfang sind die Systeme aktiviert und durch den Austausch kommen die einfach immer mehr zur Ruhe, und dieses in Ruhe dann in der Sonne irgendwo liegen, das ist quasi das Ergebnis, wenn die Nerven, wenn also alle im ventralen Vagus sind und der ganze Aufruhr eben zur Ruhe gekommen ist. Das ist quasi das Endergebnis. Aber davor ist ganz, ganz viel Kommunikation gewesen. Also es, und das wird aber auch immer schneller geschehen. Ja. Also je mehr wir uns beruhigt haben, desto schneller kommen wir in diesen Bereich rein, wo der ventrale Vagus eben da ist oder im Vordergrund ist, und dass wir schneller aus diesen Kampf- und Fluchtkreisläufen rauskommen. Aber das geht eben nicht ohne diesen Austausch. Der ist notwendig.
Wie ist es zum Beispiel mit Meditation? Also wenn ich weiß zum Beispiel, wenn ich meditiere, ich beobachte das bei mir, dass ich dann generell einfach offener für Frieden und Ruhe und Austausch in Frieden bin.
Ja. Das ist auf jeden Fall, das unterstützt das. Das ist auf jeden Fall förderlich. Also das ist ja das, was auch notwendig ist, nämlich dass man in sich ruht und quasi Distanz zu den inneren Vorgängen immer mehr entwickelt. Nur wenn das quasi benutzt wird, um aus dem Austauschen, aus dem Kontakt zu flüchten, dann wird es problematisch. Aber wenn das quasi, wenn die Meditation nicht als Ausweg verwendet wird, also als Ausweg, um dem Kontakt und den Beziehungen zu entkommen, dann wird das quasi, fördert sich das gegenseitig und auch umgekehrt. Also der Austausch, der hat ja zum Ergebnis, dass sich das autonome Nervensystem beruhigt, und dann kann ich im Anschluss viel besser meditieren. Also das verstärkt sich gegenseitig.
Ja, und eben körperliche Bewegung und Sport zum Beispiel sind für mich auch ganz wichtig, um mich körperlich gut zu fühlen und damit dem inneren Frieden näher zu sein.
Ja, das ist, Sport hilft quasi die Ladung, die da ist, ein bisschen abzubauen, und das führt dann dazu, dass der Sympathikus sich entspannen kann wieder, und dann sind wir wieder mehr in der Mitte im ventralen Vagus. Das ist wie so eine biologische Vervollständigung von Kampf oder Flucht. Ne? Da kann das physisch auch abgebaut werden im Körper. Weil diese Aktivierung, also wenn im Prinzip, nochmal zu diesem Beispiel an dem, wo sich die Frau vorgedrängelt hat, was da ja im Organismus bei mir passiert ist, ist, dass der ganze Körper physisch sich auf hochgradige körperliche Leistung eingestellt hat. Also Kampf oder Flucht. Das heißt, der Körper ist voll mit Stoffen für Energiebereitstellung. Und wenn ich jetzt Sport mache und so, dann können diese Stoffe sich abbauen. Dann werden die abgebaut. Also das ist total hilfreich. Sonst zirkulieren die im System, und es ist, es findet keine, also es findet kein körperlicher Ausdruck davon statt. Also die Energie wurde bereitgestellt, aber wenn der Körper dann nichts macht, dann kocht das so vor sich hin, was einmal nicht gut ist.
Und was ist jetzt der Unterschied noch zwischen, sage ich jetzt mal, Traumaheilung und einfach nur körperlichen Anstrengungen ausagieren und Sport?
Der Unterschied ist im Prinzip, dass wenn ich Traumaheilung mache, dann möchte ich quasi eine grundlegende Verzerrung im Nervensystem auflösen, die quasi permanent da ist und die sich von alleine nicht mehr auflöst. Und dazu reicht es dann eben nicht, einfach nur Sport zu machen, sondern Trauma ist immer eine Komponente aus der quasi daraus, dem Körper zu helfen, diese hohe Ladung abzubauen und gleichzeitig den Kontakt mit Menschen wieder zu ermöglichen. Also das sind zwei Komponenten, die so sich auch gegenseitig bedingen. Und im Sport baue ich einfach nur die Stoffe ab. Ja, also da gibt es keine neuen Bindungsmuster. Und jemand, der traumatisiert ist, der ist ja jetzt auch, der ist in einem physiologisch völlig anderen Zustand als ein gesunder Mensch. Ja, also wenn ich als gesunder Mensch ein bisschen Stress angesammelt habe und ich mache Sport und lasse das aus dem Körper raus, das reicht dann im Prinzip, aber ein Traumatisierter, für den reicht es einfach nicht, weil das Nervensystem so quasi so unter Strom steht oder so erstarrt ist, dass da eben noch spezielle Maßnahmen notwendig sind.
Wenn jemand stark traumatisiert ist, kann sich das dann auch so äußern, dass er sich irgendwie total abschottet und dass er diese innerliche Gewalt, die vielleicht da ist, auslebt, nicht direkt gegen Menschen, aber indem er menschenverachtende Projekte zum Beispiel unterstützt. Absolut. Also dass quasi so strukturelle Gewalt anwendet.
Absolut, ja, absolut. Es ist immer dasselbe Prinzip. Der Organismus geht in eine Aktivierung und so, und was mache ich jetzt damit? Und also eigentlich möchte der Körper kämpfen oder fliehen. Das ist quasi immer das, was da passiert, und zwar der Körper. Und jetzt kann ich quasi im Prinzip, es gibt ja viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Oder ja. Also ich kann jemanden eins über die Rübe hauen, ich kann jemanden anschreien, ich kann mich auch zurückziehen und auf ein Kissen hauen und das in eine sichere Bahn kanalisieren. Ich kann das kommunizieren, ja, verbal zum Ausdruck bringen, im Theater darstellen. Ich kann, also da quasi, da geht es nach außen. Ich kann auch das unterdrücken und mich innerlich da abschalten und so zu tun, als wäre das alles nichts. Und zur Tagesordnung, dann werde ich vielleicht depressiv oder kriege dann plötzlich Angstzustände oder Panikattacken oder werde süchtig, weil ich damit ja auch das ganze Leben abschneide. Also diese hohe Aktivierung ist ja, das ist ja quasi, das ist ja Lebensenergie, und wenn ich die abstellen muss, dann mache ich mich innerlich tot. Also das ist erst quasi, das wäre Ausdruck und Unterdrücken, und wenn das eben alles nicht bewusst ist, es findet immer einen Kanal, also die Energie kann nicht weggemacht werden. Und wenn ich quasi das nicht ausdrücke direkt oder nicht ausdrücken kann, aber es ist ein Druck da. Das heißt, wenn zum Beispiel aus frühester Kindheit Ohnmachtsprägungen da sind und die sind nicht integriert, dann werde ich als Erwachsener immer irgendwelche Konstellationen suchen, wo ich große Macht habe, im Kontakt, in Verbindung mit Menschen, damit das nicht hochpoppt. Und das kann alles Mögliche annehmen. Das kann auch diese Form annehmen, dass jemand solche Machtstrukturen schafft und darin dann aufgeht, einfach damit diese Ohnmachtsgefühle nicht auftauchen können. Und ja, und irgendwann ist es halt auch möglich, dann einfach das, was da ist, nur wahrzunehmen, ohne irgendwas damit zu machen. Aber das ist meiner Ansicht nach erst ganz, ganz, ganz am Ende des Weges möglich. Also zum Beispiel, was meiner Ansicht nach nicht möglich ist, wenn jemand den Ausdruck noch nicht in seinem System hat und quasi von einem unterdrückten Ausdruck direkt in das reine Wahrnehmen. Das sehe ich immer, dass das nicht funktioniert. Das geht nicht. Ich muss also erst lernen, die Dinge zu kanalisieren, auszudrücken, bewusst zu machen. Und wenn das genug passiert ist, wenn ich da mich wohlfühle mit, dann kann ich auch davon wieder ein Stück zurückgehen und das nur in mir zirkulieren lassen.
Würdest du sagen, oder beobachtest du, dass Menschen, die zu dir zur Traumaheilung kommen, in Sessions oder Gruppen, dass die später, wenn sie wieder da rausgehen, friedlicher sind?
Absolut, ja. Ja. Also das ist ja schon im Verlauf der Sitzung zu sehen. Das ist ja quasi die ganze Traumaheilung. Da kommt jemand, der hat ein aufgewühltes Nervensystem und letztlich, was ich mache, ist nichts weiter als dem autonomen Nervensystem klar zu machen, dass keine Gefahr jetzt besteht, und dann beruhigt sich das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und mit dieser Beruhigung kommt dann auch die Freude und das Leben zurück. Und dann gibt es keinen Grund mehr für oder weniger Grund, sich zum Beispiel in der Familienkonstellation auseinanderzusetzen. Dann ist eben dieser Shift passiert von der Auseinandersetzung in die Kommunikation. Das ist dann immer genau dieser Shift. Und wenn der passiert, ist immer eine große Freude zu sehen bei den Leuten.
Weil es einfach mehr der Natur des Menschen entspricht.
Das entspricht einfach einem höheren, komplexeren neuronalen Kreisläufen. Also die Kampf- und Auseinandersetzung, die entspricht, das ist ja auch unsere Natur, das ist aber halt älter und primitiver. Und wir haben eben ja höhere und komplexere Möglichkeiten. Eben dieser soziale Austausch, der sitzt eben da drüber und der dämpft diese ganzen Kampf- und Fluchtimpulse eben runter. Und das bedeutet, dass es ist immer wieder dieser Punkt, mit der Kommunikation und dem Austausch kommen wir in den ventralen Vagus und dann fühlen wir uns wohl, dann müssen wir nicht mehr kämpfen. Dann brauchen wir diese Auseinandersetzung nicht. Das ist der Übergang von der Auseinandersetzung in den Austausch, und das ist wirklich auch neurologisch, wie schon gesagt. Vorgänge im autonomen Nervensystem.
Also könnte man als Resümee mehr sagen, um Frieden für die Menschen im Innern, aber auch im Äußern, führt kein Weg, um mehr dahin zu kommen, führt kein Weg daran vorbei, dass eben der Einzelne bewusster, gesunder, lebensfroher, mehr er selbst wird. Und dazu kann man keinen Menschen zwingen, das muss immer aus den Menschen selber kommen.
Es muss, irgendwann muss, ich würde es vielleicht so formulieren, wenn wir erkennen, dass der Zustand des Wohlfühlens dadurch entsteht, dass wir uns verbinden. Und wir wissen, wir verbinden uns, indem wir kommunizieren und austauschen, miteinander reden, uns berühren, Augenkontakt. Dieser Vorgang, wenn der quasi immer mehr in den Mittelpunkt rückt, dann wird es uns irgendwann auch im Ganzen besser gehen.
Okay, und dabei kann man sagen, dass das Leben eigentlich auch in jeder Situation, wenn man es annimmt, wie es ist und geschehen und laufen und fließen lässt, dass es irgendwie schön ist und abgefahren und super und ja, das und berührend, das kann jeder, ist jederzeit auch da und möglich.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und das kann man aber nur erleben, wenn die quasi die Kanäle in beide Richtungen offen sind. Sonst sitze ich in der schönsten Natur und spüre nichts. Ich kann das nur erfahren, wenn das durchfließt, ne? Aber prinzipiell ja, sehe ich auch so. Das ist, dieser Austausch findet dauernd statt und das ist das, was die Freude dann macht. Und nur wenn man das blockt, wenn es aus irgendwelchen Gründen blockiert ist, dann fangen wir an zu leiden.
Ja, okay. Bei mir sind jetzt gerade keine Fragen mehr oder keine Frage. Wie ist es bei dir? Was möchtest du gerne noch was sagen? Hast du noch ein Thema, einen Aspekt, den du gerne aussprechen möchtest?
Nee, ich glaube, das ist jetzt im Prinzip das Wesentliche. Haben wir eigentlich alles angesprochen.
Okay.
Ja, sind wir durch.
Ja. Ja, dann herzlichen Dank. War schön wieder mit dir zu sprechen. Und ja, okay,
Dann
danke.
danke dir auch, lieber Sito. Bis dann.